Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um Strafen und Sperren, unter anderem auch für einen Coach. Und es geht um die NHL-Rückkehr nach Europa im Herbst 2024. Und wir beginnen aber erstmal mit einem kleinen Dankeschön an euch, an das Feedback, was ihr mir gegeben habt zum Thema Livestream, zur Trade Deadline, aber auch insgesamt. Kurz nochmal zum Hintergrund. Ich überlege nicht, den Podcast in irgendeiner Form abzulösen oder abzuschaffen. Also den Podcast wird es weiterhin geben. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich hoffe übrigens auch, dass meine Stimme heute ein bisschen durchhält. Ich bin etwas angeschlagen, deswegen versuche ich das Ganze heute mal etwas schneller zu machen. Und ihr müsst zwischendurch immer mal mit kleinen Getränkepausen leben. Also es geht darum, dass ich überlege, ob ich Livestreams bei YouTube des Öfteren anbiete im Verlaufe der Saison. Wie gesagt, ich möchte nicht den Podcast ablösen. Es würde auch die Mitschnitte zu dem Livestream, so wie jetzt auch bei der Trade Deadline, dann auch entsprechend zum Download geben als Podcast. Allerdings glaube ich, dass an der einen oder anderen Stelle so ein Livestream gar nicht so schlecht sein kann, weil ich natürlich dann über die grafische Möglichkeit noch besser Dinge erklären kann. Wenn ich allein zum Beispiel an das Thema Heatmaps denke, ich habe ja des Öfteren auch in den Saisonvorschauen oder auch dann zwischendrin mal darüber gesprochen, wie Teams arbeiten, wo die Pluspunkte liegen bei Teams, wo die Stärken liegen, wo die Schwächen liegen, was eben nicht so gut läuft. Und da sind zum Beispiel natürlich so etwas wie die Heatmaps oder eben dann auch Statistiken direkt vielleicht gar kein schlechter Punkt. Also muss man schauen, wie mir das gelingt, ob ich das regelmäßig einbaue, wie gesagt, und ob ich da dann eben versuche, was anzubieten. Aber nochmal, all diejenigen, die da die Sorge haben, dass in irgendeiner Form da etwas, ja, ein bisschen verloren gehen könnte oder so, das ist garantiert nicht der Fall, das kann ich euch versprechen. Ich werde den Podcast nicht ablösen, sondern es geht lediglich darum, ob ich ein bisschen was zusätzlich anbiete und an der Stelle dann eben, ja, für diejenigen von euch, gibt ja auch einige, die dann sich Podcasts auf YouTube angucken, anhören, dort entsprechend vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit gebe. Und das ist aber auch Zukunftsmusik, ist im Moment auch noch nichts Konkretes in der Planung. Es könnte natürlich auch sein, dass dann die Geschichte mit Interviews ein bisschen besser wird, dass man dann eben sagen kann, okay, hey, ich habe den Interviewpartner vielleicht im Videofeed, wobei mir es im Moment auch immer, glaube ich, das Thema erleichtert, wenn ich eben nicht bei den NHL-Teams nachfrage und sage, hier, ich hätte jetzt gerne Videofeed oder sonst was, weil es da dann schon so ist, da ist es von den Zeiten her immer ein bisschen schwieriger. Glaube auch, die Jungs sind dann nicht unbedingt bereit, ihr eigenes Telefon dafür zu nehmen und zum Beispiel bei den Calls, die es jetzt letztens gab mit in dem Fall Moritz Seider oder dann auch mit Leon Dreiseitel, dann ist das einfach ein Setup vom Team. Der Spieler kommt dann in einen Raum rein, in einen Presseraum, in ein Büro irgendwo bei den Teams, hat ein Setup, benutzt dort den PC und setzt sich dann eben davor. Und der Vorteil bei den Telefonen ist natürlich für die Jungs, das kann man dann eben auch mal so machen, das kann man vielleicht auch mal im Auto machen. Also da hat Audio schon einen gewissen Vorteil. Und wie gesagt, ich möchte ja auch nicht unbedingt den 100% ihrer Zeit wegnehmen, wenn man sowas zum Beispiel draußen auch bei einem Spaziergang mit dem Hunden machen kann, ein Interview. Warum denn nicht? Weil für mich letzten Endes, wie gesagt, bin froh, wenn jemand als Gast kommt, aber entsprechend da vielleicht nicht so die hohe Belastung hat. Wie gesagt, sind Zukunftsideen, muss ich mal schauen, wie ich das mache und das ist eben so ein gewisser Plan. Dann auch noch Dankeschön ganz am Anfang an diejenigen von euch, die Bewertungen hinterlassen haben. Bei iTunes gab es wieder eine neue Bewertung. Auch da bin ich im Moment immer noch, glaube ich, bei 5 Sternen im Durchschnitt. Also vielen, vielen Dank da. Und auch vielen, vielen Dank natürlich auch an diejenigen, die den Podcast finanziell unterstützen. Und da auch einfach nochmal der Hinweis, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das Ganze machen. Die Links sind unten in den Shownotes. Es geht einmal über steadyhq.com/sportpassion oder eben über paypal.me/sportpassion.de. Und ansonsten, ihr findet den Podcast überall, beziehungsweise auch meine Feeds, sportpassion.de bei Instagram. Es gibt den YouTube-Channel, auch den werde ich demnächst dann verlinken, auch bei der Homepage, dass das da auch mit reinkommt. Atlas-Marber-Inks habt ihr alles mit dabei. So, ich habe eben ein paar deutsche Spieler erwähnt und das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Stichwort, denn die NHL kommt zurück nach Europa. Das hatte ich schon angedeutet vor ein paar Folgen und die NHL kommt genauer zurück nach Deutschland. Und zwar wird es, wie ich das schon angekündigt habe, am 27. September das Eröffnungsspiel im SAP Garden in München geben. Der SAP Garden, für diejenigen, die jetzt nicht aus München kommen oder sich nicht damit so beschäftigt haben, der liegt im Olympiapark. Das ist die ehemalige Radsporthalle und war für mich immer am Eingang des Olympiaparkes, weil ich da eben über die eine Straße dann damals in den Olympiapark gelaufen bin, als ich viel Zeit in München noch verbracht habe. Und ja, die Halle war relativ klein, die ist jetzt neu gebaut worden, komplett abgerissen worden, ist sehr, sehr modern, ist eine Halle, ich glaube 11.500 Zuschauer passen rein bei den Hockeyspielen, ist nicht so groß wie zum Beispiel dann andere Hallen, über die wir heute noch reden, aber hat zumindest schon mal eine gewisse Größe und das hat die NHL auch angelockt. Diese Halle ist im Prinzip erstmal eine Kooperation oder beziehungsweise da spielen dann zwei Teams, da spielen einmal EHC Red Bull München und einmal die Basketballer vom FC Bayern, die teilen sich dann diese Halle und EHC Red Bull München, das ist auch ein gutes Stichwort, denn das ist das Team, was gegen ein NHL-Team spielt. Wie ich bereits gesagt habe, Gerüchte waren schon da, dass die Buffalo Sabres diejenigen sind, die dann gegen EHC Red Bull München spielen. Das Ganze dann eben am 27.09. ist ein Freitag. Abend dann vermutlich, genaue Uhrzeit habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich will einmal gucken, ob hier in der Mediaseite was steht. Nee, da steht nur, ja, Grand Opening Event at Red Bull Munich's Brand New Home SAP Garden. Steht aber noch nichts davon, wann das dann zeitlich sein wird. Die Buffalo Sabres bleiben, wie ich das auch erwartet hatte, in Europa und spielen dann am 4. und 5. Oktober, das ist die Woche drauf, der Freitag und der Samstag, zwei reguläre Saisonspiele. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Saisoneröffnung sein wird, das steht noch nicht hier drin, aber sie spielen zwei reguläre Saisonspiele gegen die New Jersey Devils in Prag und das Ganze ist dann in Prag in der O2 Arena. Da wird hier eine Kapazität von 17.000 Plätzen angegeben für Eishockey. Da war ich noch nicht. Muss ich sagen, würde ich schauen, dass ich da vielleicht dann auch hinfahren kann. Denn das Ganze ist auch das Wochenende mit dem 3. Oktober davor. Also wer da in irgendeiner Form noch eine Idee hat, oh, ich würde gerne einen Städtetrip machen, da würde sich dann aus Eishockey-Sicht Prag anbieten. Gibt es zwei NHL Regular Season Games. Und die Tickets dafür gehen ab dem 21. März, 10 Uhr morgens, in den freien Verkauf, also in nicht ganz anderthalb Wochen. Links sind auch drin bei mir in dem Tweet, den ich dazu gemacht habe. Muss man schauen, kann ich vielleicht auch noch mit in die Shownotes mit reinnehmen nachher. Dementsprechend, wenn ihr da Tickets haben wollt, die Buffalo Sabres gegen die New Jersey Devils ist jeweils ein Home and Home, also einmal Sabres Heimspiel, einmal die Devils ein Heimspiel. Ist natürlich mit J.J. Peterka aus deutscher Sicht ganz nett, dass da ein deutscher Spieler mit dabei ist. Aus Schweizer Sicht mit Hische, Meier, Siegenthaler, Akira Schmidt auch gut. Nico Dors vielleicht auch noch so als Side-Fact für die New Jersey Devils, wobei aktuell bei der Torwart-Situation die Frage ist, wer von denen dann überhaupt noch mit rüberkommt. Aber ein paar Schweizer Spieler werden eben mit dabei sein. Und das ist dann tatsächlich eine Global Series. Das in Deutschland ist eben wieder die Global Series Challenge. Also keine wirklichen Saisonspiele, da geht es nicht um Punkte, sondern eben dann ein Freundschaftsspiel, Vorbereitungsspiel gegen Red Bull. Und dann kommt die NHL wieder nach Finnland, wieder nach Tampere, das Ganze dann am 1. und 2. November. Und da kommen dann in dieser Edition die Dallas Stars und die Florida Panthers. Sicherlich dann, wenn ich jetzt mal auf die Teams gucke, zwei sehr, sehr interessante Mannschaften. Denn wenn ich so ein bisschen auch vergleiche, dann vorher war Columbus mit dabei, war nicht so ganz toll. Muss ich schon sagen, also das sind da zwei absolute Spitzenteams. Wer weiß, wie sie jetzt spielen in den Playoffs. Aber da kann man schon ein bisschen was erwarten. Und die haben aktuell jeweils vier finnische Spieler. Und zum Beispiel Alexander Sascha Barkov ist aus Tampere, also daher auch der lokale Bezug da, die kommen eben dann am 1. und 2. November. Das Ganze dann in der O2 Arena, in der Nokia Arena. O2 Arena ist in Prag und die Nokia Arena hat auch 13.500 Zuschauer knapp bei Eishockey-Spielen. Da sieht man schon so ein bisschen, leider hat der SAP Garden eben nicht die komplette Größe, die sich vielleicht auch die NHL gewünscht hat. Aber auch da würde ich dann eben auch nochmal, wenn ich denn kann, an der einen oder anderen Gelegenheit Gary Bettman oder die Verantwortlichen der Liga einfach auch mal ansprechen darauf, ob denn vielleicht in München dann mal was möglich ist, ob man vielleicht auch darüber nachdenkt, an andere Standorte in Deutschland nochmal zu kommen, wann Deutschland NHL-Spiele wieder bekommt, also nicht nur die Freundschaftsspiele. Ist schön, ist alles gut, mir persönlich, aber das ist eben meine Präferenz, sind dann die NHL-Spiele lieber, weil ich diese Freundschaftsspiele immer so ein bisschen, naja, ist ganz nett, dass die da sind, aber so hundertprozentig ernst nehmen kann man das dann nicht. Bei den NHL-Spielen geht es eben dann durchaus auch schon um Punkte. Aber trotzdem finde ich sehr schön, die NHL kommt eben für 5 Partien mit diesem Freundschaftsspiel inklusive, dann eben im Herbst, also nochmal die Daten, 27.09. in München, das Freundschaftsspiel gegen ERC Red Bull München, dann am 4. und 5. Oktober die Devils und die Sabres jeweils ein Spiel heim-auswärts gegeneinander in Prag und am 1. und 2. November dann die Dallas Stars und die Florida Panthers in Tampere, Finnland. Ja, und da würde ich schon sagen, würde ich mich auch freuen, wenn wir das dann vielleicht auch hinbekommen, vielleicht dann eher in München oder in Prag, dass diejenigen von euch, die da sind, dann auch sehr, sehr gerne sich mit mir da treffen können. Wir können uns da gerne unterhalten. Aber beim letzten Mal habe ich zum Beispiel den Markus dann auch getroffen. Also das hat sehr, sehr viel Spaß auch gemacht und ist dann vielleicht auch eine Möglichkeit, auch das war beim letzten Mal so der Fall, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Journalisten gerne mal kennenlernen wollt aus Nordamerika, die dann auch mit da sind. Ich sag mal, ich bin dann im Pressebereich und wenn ich zu den Jungs hingehe und sage, hier, pass mal auf, wenn ich die dann auch teilweise schon kenne, da ist ein Fan von einem Team, der hört dich immer oder der hat dich schon immer im Fernsehen gesehen, wollte ich mal kennenlernen. Wer da nicht so gerne mit hingeht, das kann ich sehr, sehr gerne auch machen. Die sind da sehr offen, meine Erfahrung. Ich glaube auch die Erfahrung von Markus zum Beispiel gewesen. Also das können wir an der Stelle dann auch vielleicht arrangieren. Ja, das also zu den Daten. NHL also wieder zurück in Europa. Und dann vielleicht noch als kleine Vorschau auch etwas, wo ich mich sehr drauf freuen würde. Das Gerücht geht, dass die Montreal Canadiens 2025 an der Global Series teilnehmen werden. Und da soll dann in Paris ein Spiel bzw. dann vielleicht auch Spiele stattfinden. Das würde mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. Also Paris ist, denke ich, da auch immer eine Reise wert und hätte natürlich diesen besonderen Touch mit einem Team aus Franco-Kanada dann eben entsprechend auch in Frankreich dann das Spiel, wobei ich dann natürlich sprachlich kann ein bisschen Französisch, aber für Interviews und so weiter sind mir dann da, glaube ich, arge Grenzen gesetzt. Aber trotzdem wäre sicherlich interessant. Das also mal zu ein paar organisatorischen Dingen rund um die NHL und im Grunde sind das, was jetzt kommt, auch organisatorische Dinge, denn wir haben aktuell jedenfalls 2 Sperren gehabt und zwar eine für einen Spieler, Parker Kelly von den Ottawa Senators, der wurde für 2 Partien gesperrt. Der hat einen Check to the Head gefahren gegen den Verteidiger der Los Angeles Kings, gegen Andreas Englund. Da muss ich sagen, zum einen bin ich echt überrascht, dass sie da durchgreifen. Das ist das eine. Das ist also ein Check, der deutlich gegen den Kopf geht, aber auch den Kopf gegen die Bande befördert. Also Englund steht da außen an der Bande, bekommt den Check von der Seite. Das ist für England im Offensivdrittel und Parker Kelly eben in seinem eigenen Drittel und der Check geht da deutlich gegen den Kopf, ist auch ja dann so, dass der Kopf in dem Fall von England auch ein bisschen gegen die Bande dann knallt. Muss ich sagen, bin ich echt positiv überrascht, dass die NHL das als Suspension worthy sieht. 2 Spiele Sperre sind da auch in Ordnung, finde ich, denke ich. Parker Kelly ist ein First-Time-Offender, also hat noch nie eine Sperre bekommen. Das fand ich in Ordnung und für mich auch nichts, wo man meiner Meinung nach großartig noch weiter drüber diskutieren muss. Dann gab es eine Szene im Spiel am, wann war denn das? War das europäischer Zeit? Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir das Gamesheet geöffnet. Das war am Samstag nordamerikanischer Zeit, also am Sonntagmorgen europäischer Zeit. Das Spiel der Philadelphia Flyers bei den Tampa Bay Lightning. Und das Spiel lief ganz anders, als sich das John Tortorella und sein Team vorgestellt hatten. Und Philadelphia ist da ja böse unter die Räder gekommen. Am Ende war es ein 0-7 und das Ganze entwickelte sich relativ schnell auch schon im ersten Spielabschnitt. Und da gab es schon einige Strafen gegen die Philadelphia Flyers und da waren Holding-Strafen mit dabei, da war ein Tripping-Call mit dabei und da war noch ein Misconduct dabei gegen Garnet Hathaway zum Beispiel und das waren alles Strafen, also ich sag mal, der Misconduct war streng ausgelegt, dieser Tripping-Call gegen Attard war auch streng ausgelegt, aber kann man vielleicht so pfeifen, sind keine, sag ich mal, Sachen, die unbedingt gepfiffen werden müssen, aber John Tortorella wollte da wohl ein Zeichen setzen, einmal für sein Team, aber eben auch, weil in dem Spiel ein relativ unerfahrener und junger Referee eingesetzt war. Brandon Schrader war eingesetzt als Referee dort und Wes McCauley. Wes McCauley kennen die meisten von euch, ist einer der erfahrensten Schiedsrichter in der Liga, der auch manchmal so ein bisschen eine Tendenz hat, sich vielleicht auch selber etwas darzustellen und da auch eher so schauspielerische Einlagen so ein bisschen mit reinmacht, auch bei den Penalty Calls. In dem Fall war es aber eben so, dass Schrader da seine Calls gemacht hat. Die haben ihm Tortorella nicht gefallen. Dann hat Tortorella da ziemlich deutlich das wohl auch geäußert. Und irgendwann hat Wes McCauley gesagt, okay, komm, jetzt ist genug. Es gibt eben dann Strafen gegen John Tortorella. Da gibt es einen Unsportsmanlike Conduct, 2 Minuten und einen Game Misconduct. Also er hat ihn im Prinzip rausgeschmissen. Wes McCauley hat John Tortorella da rausgeschmissen. Aber John Tortorella hat dann sich geweigert, erstmal 1-2 Minuten rauszugehen und hat gesagt, nö, ich gehe nicht, du kannst gehen, ich bleib hier und hat auch, sagen wir mal, nicht die freundlichste Sprachwahl dort gehabt. Also da konnte man schon deutlich sehen, dass er da einige Male geflucht hat und er ist dann letzten Endes doch irgendwann runtergegangen von der Bank und dann eben verschwunden in den Katakomben. Was man auch noch dazu sagen muss, was ich weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat, aber was eine etwas spezielle Situation war, das war ein Abend, wo die Tampa Bay Lightning das Jubiläum der Meisterschaft 2004 gefeiert haben. Da waren einige von den Spielern aus der Meistermannschaft, ich weiß nicht wie viele, vielleicht sogar alle da von der Meistermannschaft und John Tortorella war ja der Coach. Das heißt also, er und das Team wurden da quasi gefeiert. Man hat das vielleicht auch nicht ohne Hintergedanken beim Spiel der Flyers dann gemacht, um eben auch Tortorella damit zu ehren. Und dass er dann an diesem Abend dermaßen ausrastet und da eben entsprechend ja sich erstmal dann weigert, obwohl dieser Game Misconduct gegen ihn ausgesprochen wurde, da die Bank zu verlassen, das fand ich schon etwas strange. Es war dann auch so, dass dann von den Flyers danach gesagt wurde, auch von Verantwortlichen, ja, das ist eigentlich gut und das zeigt, dass wir füreinander einstehen und wenn es da eine Geldstrafe gibt, dann werde ich die übernehmen, so ungefähr. Da kann man natürlich auch mehrere Gesichtspunkte sehen. Zum einen kann man sagen, ja, das ist toll, ne? Tortorella steht für sein Team ein, er will auch ein Zeichen setzen zum Schiedsrichter. Das finde ich auch insoweit noch okay. Also ich finde auch, dass Tortorella da so flucht und den Schiedsrichter zusammenstaucht. Damit habe ich nicht so richtig das Problem, denn die Entscheidung, wie gesagt, war ein bisschen grenzwertig. Das kann man machen. Das haben auch andere Coaches gemacht. Also Sheldon Keefe hat ein Game Misconduct bekommen in dieser Saison. Don Granato von den Sabres hat auch ein Game Misconduct bekommen. Aber das, was Tortorella danach gemacht hat, diese Weigerung, dann vom Eis zu gehen, das ist für mich eben der Punkt, wo ich ein Problem mit habe. Und dann finde ich es auch nicht besonders gut, wenn Verantwortliche der Flyers sich danach hinstellen und sagen, also pass mal auf, ne, wenn es die Geldstrafe gibt, die übernehme ich oder die übernehmen wir. Ich finde schon, dass die Spieler auch sich mal aufregen können. Und auch da ist es so, dass man manchmal auch ein Signal setzen möchte, wenn man einen Game Misconduct oder einen Zehner nimmt als Strafe. Ne? Das ist dann auch manchmal so, dass ein Spieler also sagt, pass mal auf, liebe Schiedsrichter, ihr solltet schon mal merken, das ist hier falsch gelaufen. Und dann muss man irgendwo vielleicht auch mal als Führungsspieler sagen, also ich schreie den jetzt so lange an oder ich fluche jetzt hier so und beschimpfe den. Ich sage jetzt mal, auch das muss natürlich immer auf einem gewissen Niveau bleiben, aber ich sage etwas zu ihm, und ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt weitermache, dann kriege ich diesen Zehner. Aber in dem Fall muss das einfach mal A raus und B, das ist vielleicht das Wichtige, man muss auch einfach mal dem Schiedsrichter zeigen, also pass mal auf Leute, das war falsch. Und vielleicht ist es dann auch so, dass der Schiedsrichter im Nachgang sich die Szene nochmal anguckt und vielleicht auch merkt, dass da was falsch war und vielleicht beim nächsten Mal anders reagiert. Ne? Also ich finde dieses Spiel mit den Schiedsrichtern, das ist für mich in gewissen Rahmen in Ordnung. Das, was Tortorella aber dann gemacht hat zum Schluss, war drüber. Das hat die NHL auch so gesehen und die NHL hat dann gesagt, es gibt nicht nur die Geldstrafe, 25.000 waren es bei Keefe und bei Granato, sondern es gibt erstmal eine erhöhte Geldstrafe, 50.000 statt 25.000, gut, kann man sagen, sind halt das Doppelte. Und dann gibt es eben 2 Spiele Sperre und die beiden anderen hatten keine Sperre und John Tortorella hat 2 Spiele Sperre bekommen und darf jetzt ein Heimspiel gegen die Sharks und ein Heimspiel gegen die Maple Leafs, meine ich, nicht betreuen. Ist zwar in der Arena, aber darf eben das Team dann während des Spiels nicht betreuen, auch nicht unten irgendwo auf der Bank und nicht mit Kopfhörer und weiß ich nicht was. Und das finde ich okay. Also da muss ich schon sagen, da habe ich dann auch Videos gesehen, wo drüber diskutiert wird. Wer sich so benimmt, wer dann auch im Prinzip den kompletten Respekt gegenüber dem Schiedsrichter verliert. Das Beschimpfen und die Kritik an gewissen Szenen ist für mich bei aller Emotion in Ordnung. Aber dieses danach dann wie ein kleines Kind zu sagen, ne, ich bleib jetzt hier und geh du doch, ne, was, ne? Also Wes McCauley hat dann auch, wie gesagt, er ist ja auch ein Schiedsrichter, der nicht unbedingt immer, sage ich mal, so besonders feinfühlig ist. Der hat dann eigentlich auch sehr, sehr gut reagiert und hat im Prinzip dann so ein bisschen abgewartet, ist auch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Tortorella ist da jetzt nicht rumgefahren und hat irgendwie wild gestikuliert, sondern er hat im Grunde gewusst, okay, komm, ich brauche das jetzt hier nur aussitzen. Der wird irgendwann schon dann runtergehen von der Bank und das hat er dann auch gemacht. Und ja, also insgesamt braucht sich Tortorella da aber auch nicht wundern. Die NHL hat im letzten Jahr in der Offseason den Coaches, allen NHL-Headcoaches, Videos gezeigt, diverse Videos, wo sich Trainer daneben benommen haben auf der Bank und hat gesagt, das wollen sie nicht mehr. Wir wollen das Image und die Bilder, die dort vermittelt werden im Fernsehen, verbessern der Liga. Und dazu gehört eben auch, dass da nicht immer Coaches zu sehen sind, die fluchen und die schreien und nehmen aus Sicht der Liga. Wie gesagt, ein bisschen Kritik finde ich in Ordnung, auch dass man mal drüber ist und sagt, ich riskiere jetzt mal, dass ich hier rausfliege. Bei 0-4 zu dem Zeitpunkt war es dann eigentlich auch schon fast egal, war zwar noch das erste Drittel, aber trotzdem. Aber eben das andere ist einfach drüber, das geht so nicht, dementsprechend beides in Ordnung, Geldstrafe und die Sperre. Ja, und dann gab es mal wieder ein Spiel, wo Matt Rampe aktiv war. Matt Rampe, ihr erinnert euch sicherlich, das ist der Rookie der New York Rangers. Und der Rookie der New York Rangers ist jemand, der ja mittlerweile schon einen ziemlichen Ruf hat und auch für viel Schlagzeilen gesorgt hat, weil er eben sehr viel auch schon kämpft. Wir hatten ja den Fight direkt im ersten Shift nach ein paar Sekunden mit Martin. Dann gab es einen Kampf gegen Reeves und so weiter. Zwischenzeitlich hatte er zwei richtig blaue Augen, Matt Rampe. Hat aber auch schon ein Tor gemacht, wobei das Tor war einfach nur, dass er den Puck abgefälscht hat. Aber also nicht mal absichtlich, glaube ich, einfach gegen Schienbein bekommen hat. Aber ist ja egal. Er hat auf jeden Fall etwas dazu beigetragen bei den Rangers. Hat, glaube ich, auch drei Vorlagen. Forecheck ist okay. Aber er hat eben auch schon neben der sehr hohen Anzahl an Fights grenzwertige Szenen gehabt. Und er hatte eine in seinem zweiten Spiel gegen die New Jersey Devils, gegen Nathan Bastian. Da ist er gleich rausgeflogen, weil er dort einen Check to the Head hatte und Bastian da auch verletzt hat und der hat dann geblutet. Und dann gab es jetzt eben wieder ein Spiel der New York Rangers gegen die New Jersey Devils, in diesem Fall dann im Madison Square Garden. Und da hat Matt Rampe, ja, zum einen hatte er erst ein bisschen gelernt, denn die New Jersey Devils, die haben ja seit ein paar Wochen Curtis McDermott und der ist einer der besten Fighter und einer der härtesten Kerle in der NHL. Und der hat gleich erstmal Matt Rampe zum Fight, zum Tänzchen gebeten und Matt Rampe hat erstmal abgelehnt und gesagt, nö, möchte nicht und gar nicht reagiert, hat sich nicht drauf eingelassen, was ich persönlich erstmal in Ordnung finde, denn Matt Rampe muss nicht, weil das am Anfang ganz cool war und Show war, der muss nicht mit seinen, ich will mal nachgucken, ist er 21 oder 22 Jahren, der muss nicht jeden Fight annehmen. Absolut nicht. Hoffentlich macht er das nicht. Weil wenn er das macht, wenn er jetzt von jedem alten Haudegen, der meint, hey, da ist ein neuer Sheriff in Town, dem muss ich erstmal zeigen, wo hier der Hammer hängt. Wenn er jede Forderung auf einen Fight dort annimmt, dann ist er in 2-3 Monaten raus aus der NHL und hat wahrscheinlich einen Gehirnschaden oder ich weiß nicht was und kann vielleicht nicht mehr normal leben, wird es jetzt mal ein bisschen übertreiben. Also das sollte er überhaupt nicht machen. 21 Jahre ist Matt Rampe. Und mit 21 ist man auch körperlich noch nicht komplett ausgewachsen. Da ist es auch so, es ist etwas anderes, als ob sich jetzt Ryan Reeves und Curtis McDermott die Köpfe einhauen. Wird auch nicht die positivsten Effekte haben, aber es ist was anderes als bei einem jungen, sehr jungen Spieler. Und dementsprechend, der soll bloß nicht jeden Fight annehmen, der soll bloß auch diese Stage-Fights, also ich habe das ja dann auch jetzt bei Twitter gesagt, natürlich, ich habe das Spiel ja kommentiert, der Islanders gegen die Rangers, natürlich war das eine Riesenshow. Also erst das Shift und gleich, das war natürlich auch direkt nach einem Tor, muss man ja dazu auch sagen, es war direkt nach einem Tor der Rangers, gibt es diesen Fight zwischen Rampe und Martin.
Das war großer Sport, großes Kino, großer Sport vielleicht nicht, es war große Unterhaltung. So, und das muss man eben auch sagen. Ja, ich mag diese Fights auch nicht. Ich muss nicht Stage-Fights haben. Wenn ich dann sehe, dass irgendeine Situation ist, zum Beispiel jetzt dieser Check von Parker Kelly, wenn danach die Los Angeles Kings hingegen und sagen, hier, pass mal auf, also hier, mein Freund jetzt, ne? Jetzt fliegen aber die Fäuste, der Check war illegal. Das finde ich in Ordnung. Ich finde es auch nicht besonders gut, wenn jetzt ein legaler Check ist und dann muss man sich plötzlich da entsprechend verantworten. Aber auch das ist eine Geschichte, die gab es auch schon immer, dass natürlich versucht wird, die Superstars zu beschützen. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt ein Conor Bedard einen richtigen Check kriegt, normalerweise sollte dann einer von Chicago sagen, pass mal auf, mein Freund, der das gemacht hat, jetzt gibt es aber hier mal ein paar drauf. So, also ne, das ist eben die alte Regel in der NHL. Aber das, was Matt Rampe da hat, diese Stage-Fights, Finger weg davon. Das fand ich gut. Aber Matt Rampe hat auch versucht, körperlich ein bisschen Eindruck zu machen. Und das ist komplett daneben gegangen. Er hat Jonas Siegenthaler erwischt mit einem Check to the Head, mit einem Elbow. Chicken Wings habe ich gehört schon in Analysen davon. Klarer, illegaler Check. Und der hat überhaupt nichts zu suchen im Spiel. Und da sind wir aber bei dem Punkt, das ist halt die Gefahr. Wenn man so rein gesteigert wird, auch von den Medien, von den Fans, vom eigenen Team vielleicht auch so ein Stück weit ein bisschen, dass der Junge dann irgendwann auch überdreht mit 21, war fast zu erwarten. Ich hatte eben ein bisschen das Gefühl, weil er eben am Anfang auch diesen Fight abgelehnt hat, dass es in dem Fall vielleicht schon ein Stück Entwicklung ist, dass er in dem Spiel eben nicht fighten will. Er hat dann nicht gefightet, er hat dann direkt eine Strafe bekommen, also da war es dann auch schon so, dass die Schiedsrichter ihn quasi direkt rausgenommen haben. Allerdings hat er dann auch noch Curtis McDermott, der dann natürlich gesagt hat, hey, pass mal auf, mein Freund, ne? Also jetzt musst du dich stellen, dem Kampf. Er hat sich ihm eben nicht gestellt, wobei auch da die Linesman, glaube ich, dazwischen waren, hat dann noch mit dem Handschuh so ein bisschen, ne, so eine Talk-Talk-Geste gemacht und so. Ich kenne das, glaube früher bei Eintracht Hannover ist das immer Schalalalala, Mac war das dann so, ne? Mit der Geste haben die Fans das dann gemacht. Also, ne, viel Rede, aber laber du mal. Und das fand ich dann auch. Das ist dann für mich drüber. Der Check war drüber und dann das auch noch. Und er braucht sich jetzt nicht wundern. Eben auch, glaube ich, als Folge insgesamt dieser Serie, dann auch der Check gegen Bastian. Rampe hat jetzt ein Hearing, allerdings per Phone mit dem Department of Player Safety. Das heißt also, mehr als 5 Spiele Sperre gibt es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, 3 bis 5 Spiele Sperre, vielleicht weil es ein First-Time-Offender ist, 3 Spiele. Ich würde ihm allerdings für diese Geste und das drumherum dann nochmal ein bisschen was obendrauf geben. Ja, ich weiß, das ist auch wieder Unterhaltung und Showtime. Aber für mich ist es ein Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel dann auch wieder sagen muss, es gibt einen Faustkampf 1 gegen 1. Beide wollen diesen Faustkampf haben und dann, keine Ahnung, trifft dann den anderen eben und dann gibt es diese Geste. Das ist für mich Teil des Kampfes. Das war in Anführungsstrichen dann ein fairer Kampf. Das ist ein Dirty Hit. Und danach dann so eine Geste zu machen, das finde ich eben drüber. Und dafür soll es dann auch was geben. Ich finde es zum Beispiel aber auch wieder genial, wenn halt Tore mal richtig gefeiert werden. Patrick Kane, die Geschichte in Overtime war genial. Manchmal Austin Matthews guckt ja auch manchmal in die Zuschauer rein. Ja, warum denn nicht? Die Jungs sollen sich freuen über die Tore. Bei aller Politik, Alex Ovechkin freut sich auch jetzt noch über jedes Tor von sich, von seinen Mitspielern. Wenn dann Rookie ist, der sein erstes Tor macht, freut er sich auch wie Bolle. Warum denn auch nicht? Also das sind positive Sachen. In dem Fall, wie gesagt, das war für mich drüber. Dementsprechend hätte ich gesagt, 3, 4 Spiele Sperre wäre okay. Von mir aus auch die 5. Ich fürchte, dass es wieder auch nur 2 werden, wobei man dann auch die Frage stellen kann, ob nicht der Check von Rampe alleine schon schlimmer ist als der von Parker Kelly. Dementsprechend dann eben da schon 1 Spiel mehr plus die Geste sind wir bei 4. Warten wir es ab. Ich werde auch gleich mal hier einmal kurz nochmal aktualisieren. Nee, das gibt's nicht. Aber da kann ich noch einen kleinen Punkt noch mit ergänzen vielleicht, weil ich dazu auch was bei der Trade-Deadline gesagt habe. Aber erstmal kurz den Komplex Matt Rampe abschließen. Also wie gesagt, der Junge muss extrem aufpassen, dass er nicht überdreht, dass er irgendwann direkt wieder aus der Liga ist mit gesundheitlichen Schäden, mit was auch immer. Er ist groß, er ist körperlich, er kann Elemente bringen, die den Rangers helfen und die ihnen vielleicht auch in gewisser Weise fehlen. Aber so schadet er dem Team eben einfach und da muss man jetzt abwarten, ob das vielleicht sogar schon erstmal das Ende seiner kurzen NHL-Karriere ist und er wieder dann nach der Sperre auch runtergeschickt wird. Ich würde es ihm nicht wünschen. Wie gesagt, ich finde das ja insgesamt eine interessante Story mit ihm, aber alles muss im Rahmen bleiben und dementsprechend da eben auch an die Verantwortlichen drumherum dann so ein bisschen der Appell, da auch Vernunft walten zu lassen. Ja, und dann, weil ich es gerade sehe, weil ich meinen Twitter-Feed hier ein bisschen aktualisiert habe, das war auch ein Thema, was ich angesprochen hatte zur Trade Deadline. Die Colorado Avalanche haben eine Wildcard, habe ich gesagt, so ein bisschen einen Joker. Der Kapitän, Gabriel Landeskog, der könnte irgendwann zurückkehren, aber mittlerweile haben die Experten und auch die Colorado Avalanche schon ein bisschen anklingen lassen, wann das denn der Fall sein kann. Und es wurde gesagt, aus Sicht von Colorado, dass eben, also Chris McFarland, der General Manager, hat gesagt, dass Landeskog sich in der Timeline befindet, was seine Recovery wieder, also Wiederherstellung, seine Rückkehr aufs Eis betrifft. Aber diese Timeline ist eben 12 bis 16 Monate. Und wenn man jetzt dann rechnet, wann wurde er operiert? Im Mai letzten Jahres. Das heißt also, dass die Avalanche selber nicht vor Mai diesen Jahres überhaupt mit einer Rückkehr von Landeskog rechnet. Diese Operation, die er da hatte, wo ihm im Prinzip dann auch der Oberschenkel, glaube ich, ein bisschen wiederhergestellt wurde. Und ich meine, da wurden auch bestimmte Arterien und Venen dort repariert. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe mir jetzt nicht die Details nochmal angeschaut vor der Sendung. Aber auf jeden Fall eine OP, die so in der Form noch nicht bei Eishockeyspielern gemacht wurde. Und deswegen kann man über die Timeline da auch nichts sagen. Und dementsprechend vor Mai sollte Colorado nicht mit ihm rechnen. Das ist zum einen schon mal bitter. Und dann haben die Avs auch Logan O'Connor, einen absoluten Shorthanded-Spezialisten und eben auch einen wichtigen Spieler für die Middle Six, vielleicht auch die dritte, vierte Reihe nur, verloren. Also da war es schon wichtig, die Trades, die sie gemacht haben, vielleicht auch dann ein bisschen mit dem Wissen im Hinterkopf, dass O'Connor auch den Rest der Saison ausfallen kann. Also der wird auf jeden Fall fehlen, der hatte eine Hüft-OP jetzt und Gabriel Landeskog ist mindestens bis Mai auch noch weiter auf der Verletztenliste. Das also nochmal als kleine Ergänzung zur Trade-Deadline. Und dann natürlich abschließend nochmal die Bitte an euch, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das Feedback einmal zu meinen Sachen bei Twitter, alles wunderbar, aber auch Fragen, Anmerkungen, Themenwünsche, was ihr gerne hören wollt, vielleicht auch jetzt im Verlauf der Saison, wo ihr Ideen habt, was ich vielleicht nochmal drauf eingehen kann, was euch aufgefallen ist zur Trade Deadline, Dinge, die euch nicht ganz klar sind, vielleicht auch bei den Trades, auch zu den Playoffs, was ihr da wissen wollt, sehr, sehr gerne. Eure Fragen helfen mir, die Sendung so zu machen, wie ihr euch das vorstellt und geben mir auch manchmal einfach nochmal neue Anreize, Themen aufzugreifen, die für mich selber vielleicht gar nicht so interessant sind. Dementsprechend sehr, sehr gerne diese Fragen und das alles auch an mich schicken. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.